ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Wir wollen hier alle Fragen rund um die Hormonumstellung besprechen und euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Diesen Podcast hört ihr wie immer kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Und uns hat der Wunsch erreicht, dass wir doch nicht immer nur explizit die Frauen begrüßen sollen, weil es eben auch Menschen gibt, die zwar mit Eierstöcken und Gebärmutter auf die Welt gekommen sind, sich aber eben nicht als Frauen fühlen. Und deshalb an dieser Stelle natürlich ein herzliches Hallo an alle interessierten Menschen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite. Das ist wie immer Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Ein herzliches Hallo nach Hamburg.
Ein herzliches Hallo zurück nach Leipzig.
Frau Schaudig, in dieser Folge wollen wir uns mal mit einem Fragenkomplex befassen, zu dem wir immer wieder Mails bekommen. Es geht nämlich darum, welche Untersuchungen, welche Leistungen und auch welche Hormonprodukte werden eigentlich von den Kassen bezahlt? Was muss ich als private Leistung beim Arzt selbst bezahlen, also bei der Gynäkologin? Und warum tun sich manchmal Ärztinnen und Ärzte schwer, bestimmte Hormonpräparate oder auch andere Medikamente zu verschreiben, über die wir hier im Podcast sprechen? Da haben wir eine Mail aus Köln bekommen von einer Kollegin von Ihnen. Sie schreibt, als angestellte Gynäkologin in einer Praxis verfolge ich den Podcast Hormongesteuert, um meine Patientin gezielt auf interessante Folgen hinzuweisen. Häufig fällt mir dabei auf, dass viel berichtet wird über das, was medizinisch möglich ist. Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass diese Leistungen ganz häufig keine Kassenleistungen sind und nicht mit dem WANS-Prinzip vereinbar sind, dem wir in der Niederlassung unterliegen. Zum Beispiel belastet eine Riego-Therapie das Budget erheblich. Das mit dem Riego besprechen wir später. Frau Schaudig, erklären Sie uns doch erstmal dieses WANS-Prinzip, auf das die Kollegin da hinweist.
Also das WANS-Prinzip ist ein grundsätzliches Kriterium der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung. Und das WANS, also die Buchstaben WANZ, stehen für wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig. Und es dient natürlich dazu grundsätzlich, dass man zwar eine gute, möglichst optimale Therapie wählt, aber dabei die Wirtschaftlichkeit im Auge behält. Das heißt, für manche Bedingungen oder Krankheiten sind mehrere Therapiemöglichkeiten denkbar und die sind aber unterschiedlich teuer. Und man soll sich dann möglichst für das entscheiden, was ausreichend hilft. Also es soll ausreichend sein, aber vielleicht nicht unbedingt die teuerste Variante ist. Das heißt, es gibt auch bei der Verschreibung von Medikamenten so eine Art Stufenpläne, dass man sagt, okay, du musst erst das günstigere Medikament ausprobieren und wenn das nicht hilft, dann kann man sozusagen, ich sag's mal, eskalieren, also dann geht man auf das besser wirksame Medikament und so weiter. Man muss dabei bedenken, was die Kollegin auch anspricht, ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte in der Niederlassung ein Budget haben und es gibt für verschiedene Aspekte eine Budgetierung. Es gibt zum Beispiel ein Budget für Medikamente. Es gibt ein Budget für die Leistung an sich. Also ich sag mal als Beispiel, der Ultraschall, die Ultraschallleistung ist budgetiert. Ich höre manchmal von Frauen immer wieder, die sagen, aber wenn sie sagen, der Ultraschall ist medizinisch indiziert, dann müssen sie den doch machen dürfen. Das hört sich total plausibel an und es ist auch plausibel. Es ist aber nicht so, dass ich für die einzelne Patientin das rechtfertige, sondern da gibt es eine Vorgabe von den kassenärztlichen Vereinigungen, die sagen, im Durchschnitt macht man bei 15% der Beratungen in der Praxis einen Ultraschall. So, und jetzt gucken die, bei wie viel Prozent hat Frau Dr. Meier einen Ultraschall gemacht. Wenn das über 15% liegt, hat sie sozusagen ihr Budget überzogen. Das wird ihr dann, wenn sie Pech hat, einfach gestrichen. Und da guckt man nicht, vielleicht hatte die jetzt wirklich 20% der Patientin, wo ein Ultraschall zwingend notwendig war. Das wird in aller Regel nicht geguckt, sondern die sagen eigentlich, okay, wenn sie über den 15% liegen, werden die Leistungen einfach gestrichen. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel der Ultraschall im Rahmen der gesetzlichen Vorsorge, also dieser Krebsfrüherkennungsuntersuchung, in aller Regel als Igel-Leistung angeboten wird. Das heißt, die Patienten müssen das selber zahlen, weil da die Kassen sagen, ja, das ist ja nicht zwingend notwendig. Wir Gynäkologen finden es in den meisten Fällen eben doch sinnvoll und die Patientin selber, die ja vielleicht auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und sagt, wir wollen mal auf Nummer sicher gehen, können Sie mal nachgucken. Das ist sozusagen, das wird von den gesetzlichen Kassen als Privatvergnügen eingestuft. So ist es leider. Aber das ist, also das heißt, wir müssen sowohl bei ärztlichen Leistungen auf die Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit achten, dann eben auch bei der Medikamentenverschreibung. Dann gibt es nochmal ein Budget für Laborleistungen. Das heißt, ich kann auch nur bei einer bestimmten Anzahl meiner Patientin Laborleistungen anfordern. Und wenn es mehr ist, kann es sein, dass ich da ein Problem kriege mit den Kassen bei der Erstattung. Ich erkläre das deswegen, ich will da jetzt auch nicht jammern, warum man auch verstehen muss, dass manche Ärztinnen und Ärzte einfach ja ein bisschen knausern und weil sie sagen, das geht nicht. Es gibt noch ein weiteres Budget und auch das verstehen viele nicht. Es ist nämlich die Anzahl der Patientinnen. Das wird so berechnet, da guckt man, wie viele Patientinnen hat Frau Meier im, ich sag mal, ersten Quartal 2023 gesehen. Also irgendwann wird diese Anzahl mal festgelegt. So, jetzt sieht Frau Meier im ersten Quartal 25 20% Frauen mehr. Dann sagt die Kasse, nee, damit haben sie ihr Budget überschritten. Und jetzt passiert was ganz Absurdes. Diese zusätzlichen Patienten, die Frau Meier gesehen hat, Frau Dr. Meier, die werden ihr einfach gestrichen. Sprich, die kriegt sie gar nicht bezahlt. Das heißt, diese 20% mehr Patienten, die sieht sie for free. Das ist schon ein bisschen absurd, ja. Wenn jetzt Frau Meier eine Patientin, die vielleicht ein großes Problem hat, fünfmal im Quartal sieht, bleibt es immer noch bei den 17 Euro. Was auch absurd. Also für fünfmal Behandlung, alles in allem, immer 17 Euro. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, stell dir mal vor, du würdest am 2. Januar zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gern Brot. Bezahlt man das? Und dann gehen sie am 10. Januar nochmal zum Bäcker und sagen, ja, ich habe ja schon für dieses Quartal einmal bezahlt, ich hätte jetzt dieses Brot umsonst. Da würde der Bäcker ihnen einen Vogel zeigen. Aber in unserem System, in der ärztlichen Behandlung ist es so. Das macht man natürlich, um zu verhindern, dass Patienten zu oft und unnötig zum Arzt gehen. Aber die, die das eigentlich brauchen, die werden dann trotzdem gesehen. Aber es muss denen immer klar sein, dass das letztlich ja der Goodwill von und die verantwortungsvolle Handlungsweise des Arztes oder der Ärztin ist, wenn man ihn nochmal sieht.
Aber das mit der Anzahl der Patientinnen finde ich schon jetzt krass, weil wir haben ja eh einen Mangel auch an Frauenärztinnen. Ja? Also viele Frauen sagen ja, sie finden gar keinen Arzt, der sie aufnimmt. Aber das lohnt sich ja auch gar nicht. Also es ist ja sozusagen sogar kontraproduktiv, wenn ich vielleicht mehr Patientinnen versorge, als ich im vorangegangenen Jahr versorgt habe, dann weil ich es nicht bezahlt bekomme.
Also wir haben ja zum Beispiel in der Praxis eine Riesenwarteliste, beziehungsweise wir haben im Moment Aufnahmestopp, weil es geht einfach gar nicht mehr. Und da sind zwei Dinge, die von Bedeutung sind. Das eine ist, wenn ich zu viele neue Patienten nehme, habe ich praktisch keine Valenzen mehr für die Patienten, die ich schon lange betreue. Das geht aber nicht. Wenn ich jemanden schon lange betreue, muss ich ja für die quasi ja, Freiräume schaffen. Also die hat ja eigentlich die Priorität. Wenn ich jemanden schon lange kenne, sollte die Priorität haben. Wenn ich aber zu viele zusätzliche Patienten sehe, habe ich für die keinen Platz mehr. Deswegen begrenzt man einfach die Akzeptanz von Neupatientinnen. Das ist schon mal ganz klar. Und wir haben dann, ich kann mich erinnern, wir haben dann mal irgendwann gesagt, das ist ja absurd, dass hier so viele Frauen auf einen Termin warten. Und dann haben wir mal gesagt, so, wir arbeiten jetzt alle ein bisschen mehr und dann arbeiten wir mal diese Liste ab. Und ich sage Ihnen was, und am Ende vom Quartal, die Abrechnung kriegen Sie immer erst ein paar Quartale später, wurde uns das gestrichen. Also die 100 Patienten, die wir mehr gesehen haben, ja, das war dann Mutter Teresa, also die haben wir nicht bezahlt. Und dann werden sie so ein bisschen denken, nee, also dann lasse ich mal den Quatsch. Und dann werden ihnen auch einfach, dann wird so eine Gesamtabrechnung gemacht von einem Quartal und dann werden ihnen einfach 10-15% random gestrichen, wird einfach gestrichen. Je, okay, dieses Quartal ist die Streichquote so und so.
Frau Schaudig, also wir haben gerade gelernt, das Abrechnungsprinzip für die niedergelassenen Ärzte, ich finde es mega kompliziert und es erklärt vielleicht auch, warum eben viele Ärztinnen und Ärzte dann so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn die Frauen bei ihnen aufkreuzen und sagen, sie machen sie doch mal dies und machen sie mal das. Wir wollen jetzt mal die Leistung mal so ganz klassisch durchgehen. Wir fangen mal bei der, sag mal, 45-Jährigen an. Was für einen Anspruch hat die auf Vorsorgeuntersuchung? Die muss einmal im Jahr kommen?
Nein, die bekommt, das hat man auch geändert. Eigentlich ist die Vorsorge einmal im Jahr. Da wurde früher immer ein Abstrich vom Gebärmutterhals gemacht. Das hat man geändert. Dieser Abstrich wird nur noch alle 3 Jahre gefordert. Warum? Weil man gesehen hat, wenn beim Abstrich der HPV-Abstrich, das ist dieses Virus, was Gebärmutterhalskrebs auslöst, wenn der negativ ist, der Abstrich, dann kann man damit rechnen, dass in den nächsten 3 Jahren nichts passiert. Das heißt, die kommt dann erst nach 3 Jahren wieder und dann muss man nochmal unterscheiden, ist sie unter 35, ist sie über 35, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede, aber Sie haben ja gesagt, die 45-jährige Frau, die hat also Anspruch auf alle 3 Jahre einen Abstrich vom Gebärmutterhals inklusive Virustestung auf dieses Papillomvirus, was Gebärmutterhalskrebs auslöst. Und ansonsten raten wir aber schon dazu, und es wird auch bezahlt und honoriert, einmal im Jahr, da wird die Brust abgetastet, da wird die Vulva angeschaut, da guckt man in die Scheide rein, macht eine Tastuntersuchung. Darauf hat die Frau einmal im Jahr Anspruch. Nicht mehr. Was viele Frauen möchten, ist ein Ultraschall. Ich finde das auch sinnvoll. Und durchaus einmal im Jahr. Es wird aber immer wieder diskutiert,
Ultraschall wie viel Ultraschalluntersuchung. Oder?
Ja, genau. Ultraschall der Gebärmutter. Wie viel Gebärmutter? Und Sie sehen ja das kleine Becken auch. Das heißt, Sie sehen auch die Eierstöcke. Mhm. Da wird immer wieder diskutiert, ist es wirtschaftlich? Da sehen Sie es wieder. Wie viele Frauen müsste ich schallen, um einer wirklich zu helfen? Und dann sagt man, nee, das lohnt sich ja nicht. Hm. Ich finde immer, wenn ich die eine bin, wird sich's lohnen. Also ich rate das den Patientinnen. Das heißt, die Ultraschalluntersuchung im Rahmen der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchung, die jährlich stattfindet, ist deswegen eine individuelle Gesundheitsleistung. Es sei denn, es taucht irgendwas auf, wo der Arzt oder die Ärztin sagt, die blutet komisch, ich taste was Komisches, ich will jetzt einen Ultraschall machen, dann wird es sozusagen übernommen und dann kann sie das auch als Leistung anbringen. Dann wird auch der Ultraschall gemacht.
So, also ich habe die normalen Untersuchungen, jetzt kommt alles ein bisschen durcheinander mit 45. Ich habe so das Gefühl, ich habe vielleicht doch schon erste Wechseljahresymptome und stelle mich nochmal bei meiner Frauenärztin vor und sage dann, könnten Sie nicht mal einen Bluttest machen und mal gucken, wie es mit den Hormonen ausschaut. Wie ist es da? Dürfen Sie diesen Bluttest machen?
Das ist ein bisschen Ermessensfrage des Arztes. Der Ärztin oder des Arztes. Eigentlich empfehlen auch die Leitlinien, nee, eine Blutuntersuchung in der Perimenopause sowieso ist nicht sinnvoll. Und wenn die Frau 52 ist und seit einem halben Jahr nicht mehr geblutet hat, bringt es jetzt auch nichts, weil da weiß man, wie der Hormonstatus ist. Wenn Ärztin oder Patientin aber sagen, ich möchte es aber jetzt doch genau wissen, dann ist das streng genommen eigentlich keine Leistung der gesetzlichen Kassen, denn die gesetzlichen Kassen machen sowas nur, wenn der Verdacht auf eine krankhafte Veränderung besteht. Und da wird es kritisch.
Also Sie sagen generell, das haben wir ja auch im Podcast schon mehrfach besprochen, bei einem Bluttest in der Perimenopause ist nicht so sinnvoll, weil da habe ich ja noch einen Zyklus und das heißt, die Werte schwanken sowieso. Da kann ich am Ende, sieht das vielleicht sogar alles relativ normal aus, ne? Bringt mir vielleicht nicht viel. Dann sagen Sie, wenn ich schon lange blutungsfrei bin, bin ich in der Postmenopause, dann sind ja die Hormone sozusagen ganz, ganz niedrig oder nicht mehr vorhanden. Deshalb wäre da kein Test notwendig.
Ja, also wissen Sie, wenn jetzt zum Beispiel eine 45-Jährige kommt und sagt, ich habe keine Regeln mehr, dann würde ich zum Beispiel einen Bluttest empfehlen, weil die könnte ja auch eine andere Ursache haben für ihre Amenorrhoe, also fürs Ausbleiben der Blutung. Also es gibt schon einzelne Situationen, aber ich glaube, was ganz gut ist, wenn man sich selber vor Augen führt, ändert es jetzt was konkret an der weiteren Therapie, beziehungsweise könnte es sein, dass ich was übersehe, wenn ich keine Blutentnahme mache. Und das ist tatsächlich auch gerade in der Perimenopause nur in seltenen Fällen der Fall. Dann wird auch der Arzt oder die Ärztin eine Blutuntersuchung machen. Aber dieses, ich möchte mal gucken, wo ich stehe, ist halt nicht so wirklich krankheitsmäßig
indiziert. Und wenn ich aber drauf bestehe und der Arzt sagt, okay, dann machen wir es als Selbstzahlerleistung, was kostet denn mich so ein Test mit Östrogen, Progesteron, Testosteron, FSH, LH? So ein klassisches.
Also man kann so grob sagen, das ist natürlich von Labor zu Labor unterschiedlich. So pro Parameter im Blut irgendwas zwischen 20 und 25 Euro. Also zum Beispiel das AMH, das ist ja dieser Eizellreservewert, der ist sehr viel teurer. Da kommen wir schon so an die 50 Euro. Das ist halt einfach die Labor, da gibt es Ziffern dafür und jeder Parameter hat eine eigene Bewertung. Die hängt damit zusammen, wie aufwendig die Bestimmung ist. Also was muss das Labor dafür machen? Und das variiert. Aber sagen wir so, die normalen Hormonparater liegen irgendwo bei manche auch nur 15 Euro. Also 15 und 30 Euro. Und dann gibt es so ein paar, die teurer sind.
Und Bluttests machen eigentlich nur Sinn, wenn sozusagen die Diagnose und das Befinden nicht zusammenpasst.
So ungefähr, ja. Sie haben gesagt, machen Sinn. Also wenn jetzt einer unbedingt wissen will, ich mache das auch bei meinen Patienten oft, aber das liegt daran, dass wir so eine Spezialpraxis sind, dass man einfach mal so eine Orientierung kriegt, wo steht die denn eigentlich? Aber das ist streng genommen ja nicht krankhaft, sondern das ist so ein bisschen, okay, wo bin ich in dieser Übergangsphase? Da kann man sicher drüber diskutieren, ob man das Frauen gönnen soll, das zu wissen. Wenn sie mich fragen, finde ich jetzt das schon nicht so verkehrt, aber wir müssen natürlich auch wirtschaftlich bleiben.
Aber die Investition privat in einen Bluttest würde zumindest mehr Sinn machen, als wenn ich mir online einen Speicheltest bestelle.
Also der Online-Speicheltest ist grober Unfug, Entschuldigung, wenn ich sage. Der grober Unfug ist ein bisschen übertrieben. Also die Speicheltests, die sind sehr ungenau und nicht gut validiert. Gut sind sie für Cortisol, da macht man es, weil es auch schwierig ist. Beim Cortisol ist immer wichtig, wie ist der Wert nachts, da kann man ja schlecht zum Arzt gehen. Also die sind schon so ganz gut validiert, aber für normale Hormonbestimmungen rate ich dringend ab von Speicheltests, weil die nicht gut validiert sind und ungenau. Wenn, ist schon eine Blutuntersuchung besser.
Genau. Dann hatten Sie eben schon gesagt, Ultraschall gehört eigentlich nicht zur normalen Untersuchung. Wenn es aber jetzt so ist, dass ich Myome habe oder vielleicht auch Verdacht auf eine Zyste besteht, weil ich habe eben Schmerzen, dann würde meine Frauenärztin würde dann einen Ultraschall machen bekommen.
Unbedingt.
Okay. Den bekommt sie dann
unbedingt,
auch bezahlt.
Ja. Ja, immer, also immer wenn es ein Symptom gibt oder eine Beschwerde, wo man sagt, hups. Also wir diskutieren das auch in der Praxis gelegentlich so, was machen wir als IGEL oder empfehlen wir als IGEL-Leistung, also IGEL steht für individuelle Gesundheitsleistung, muss die Patientin selber zahlen und was machen wir einfach dann als Kassenleistung und immer wenn die Patientin irgendwas mitbringt, wo ich sage, das muss ich mir genau anschauen, zum Beispiel starke Blutungen, starke Schmerzen, genau, Schmerzen im Bereich der Eierstöcke. Wenn ich sage, oh, das ist irgendwie alles komisch, da muss ich mal genau drauf schauen, dann sage ich auch zu der, okay, wir machen jetzt einen Ultraschall, weil ich muss wissen, was los ist.
Ultraschall kommt ja auch immer ins Spiel in unserem Podcast, wenn jetzt Frauen sagen, ich nehme die Gestagenpille und ich will mal wissen, macht mein Eierstock noch was? Oder die sagen, ich blute eigentlich nicht mehr, aber gerade habe ich doch wieder gefühlt Hormonschwankungen. Dann sagen wir ja manchmal, da kann man ja mit einem Ultraschall mal gucken, was da in den Eierstöcken noch los ist. Würde in solchen Fällen das bezahlt?
Ja, das ist tatsächlich so eine Grauzone, Frau Simonsen. Also wenn die Patientin ein Problem hat, ja. Also wenn irgendwas nicht richtig gut funktioniert, ja. Aber es ist nicht zwingend. Also wenn die einfach mal sagt, ich will mal wissen, was meine Eierstöcke so machen. Also man kann ja zum Beispiel auch den Östrogenspiegel so ein bisschen einschätzen, wenn man vaginal untersucht. Also guckt man an, ist die Schleimhaut trocken? Ist sie schön durchfeuchtet? Wie sieht die Schleimhaut aus in der Scheide? Also das ist tatsächlich eine Ermessensfrage.
Und eigentlich ist dann auch für so eine Frauenärztin gar nicht so mega günstig, wenn sie so viele Wechseljahre Frauen hat oder so viele Frauen mit Myome, weil sie sagen ja, 15% ihrer Patientinnen darf sie zum Beispiel ultraschallen.
Abrechnen.
Ja.
Mhm. Genau.
Das ist, also muss ich immer gucken, dass ich genug junge Frauen mit dabei habe.
Na gut, also der Punkt ist, es gibt ja eben viele junge Frauen, die man zur Verhütung berät. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, dass zum Beispiel die Untersuchung von Schwangeren und von Krebsvorsorgen, die sind tatsächlich außerhalb des Budgets. Also wenn jemand viele Krebsvorsorgen macht oder viele Schwangeren, dann ist das jetzt wirtschaftlich betrachtet günstig. Während die Wechseljahrsfrauen, da haben Sie völlig recht, ist eigentlich wirtschaftlich betrachtet desaströs, mal um es klar zu sagen, aber egal. Sie haben völlig recht, das ist natürlich so eine Durchmischung der Klientel. Vielleicht kommt die Frau zur Kontrazeption, also zur Empfängnisverhütung, nur die kommt dann alle halbe Jahr mal und da sagen sie, geht's Ihnen gut, ja, alles fein, wunderbar, hier haben Sie ein neues Rezept. Das geht auch in 5 bis 10 Minuten, dann sind die 17 Euro okay, aber man muss halt schon gucken, dass das so einigermaßen sich die Waage hält. Dann, wir haben beim Ultraschall noch nicht erwähnt, den Brustultraschall. Der ist nun überhaupt keine Kassenleistung in aller Regel, sondern nur vielleicht in ganz wenigen Fällen, wenn tatsächlich irgendein Befund ist. Wenn die Frauenärztin einen Tastbefund hat, dann kann sie mal eben nachschauen, wenn sie das kann. Also wir machen gar keinen Brustultraschall bei uns in der Praxis. Wir haben auch die Apparatur dafür nicht. Dafür braucht man auch bestimmte Nachweise und Konzessionen. Also ich würde so eine Patientin immer sofort in die Mama-Diagnostik schicken, also Radiologie, wo dann eine Mammographie und ein Ultraschall gemacht wird. Die machen eben meistens beides. Ja, dann werden wir immer wieder gefragt, weil ich sage ja auch immer, bitte jährlich einen Ultraschall, wenn man Hormone nimmt. Das ist natürlich einfach Netz und doppelter Boden. Das muss man sich schon auch klar sein. Das heißt, das bedient das Sicherheitsbedürfnis der Patientin und mein eigenes als verantwortungsvoller Arzt, sodass ich sage, okay, wir wissen, die Hormone machen ein gering erhöhtes Brustkrebsrisiko bei Langzeiteinnahme. Deswegen wollen wir immer gucken, ist da irgendwas? Vor allen Dingen wollen wir aber nicht, wenn die Patientin einfach ohne Hormone oder einfach ohne Hormonabhängigkeit einen Brustkrebs entwickelt, den wollen wir nicht zu spät erkennen. Deswegen rate ich immer jährlich Ultraschall,
okay,
und das ist keine Kassenleistung.
Muss ich selbst bezahlen bei meiner Ärztin.
Ja, den müssen Sie selbst bezahlen.
Außer, das haben wir in einem der zurückliegenden Podcasts mal besprochen, wenn in der Familie dieses Brustkrebsgen entdeckt wurde, dann gibt es wieder Ausnahmen, ne?
Ja, da gibt es Ausnahmen. Das Brustkrebsgen, das ist ja relativ selten. Ich habe die Zahl nicht ganz, irgendwas zwischen 1-2%, also wirklich selten. Die werden ja ganz engmaschig untersucht. Die kriegen auch oft noch ein MRT der Brust und so. Das kommt dann sehr auf die Situation und das Alter der Patientin an. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, die wichtig ist. Wenn eine Verwandte ersten Grades, das heißt Mutter, Schwester, Tochter, an Brustkrebs erkrankt ist, dann steht einem eine jährliche Untersuchung der Brust zu, Mammographie und Ultraschall. Das heißt, die Frauen kriegen von mir einen Überweisungsschein zum Radiologen und das ist auch völlig rechtmäßig und gerechtfertigt. Ich sage nochmal, erstgradige Verwandte. Die Oma, die Tante, die Cousine zählt nicht. Mutter, Schwester, Tochter. Wenn da jemand Brustkrebs hatte, dann gehen sie jährlich zum Radiologen, kriegen Mammographie und Ultraschall.
Okay, das sind dann die Ausnahmen sozusagen.
Genau. Und dann gibt es ja noch das Mammographie-Screening.
Ja.
Das heißt, da werden sie gesetzlich eingeladen ab dem 50. Geburtstag. Ich kann mich erinnern, ich kriegte 3 Wochen vor meinem 50. Geburtstag den Brief von der Behörde. Dann habe ich so gedacht, ich wollte es jetzt noch nicht so genau wissen, dass ich 50 werde in 3 Wochen. Fand ich jetzt blöd, aber egal. Und dann kriegen sie, und das wird auch gut durchgeführt, aber da kriegen sie auch wieder nur die Mammographie. Nur in den Fällen, wo bei der Mammographie irgendwas unklar ist, werden sie dann häufig nochmal eingeladen zum Ultraschall. Das aber nicht so oft. Und diese Screening ist alle 2 Jahre und das ist jetzt gerade erweitert bis 75. Und ich weiß, dass es Überlegungen gibt, den Beginn des Screenings vorzuziehen auf 45 Jahre. Das ist aber noch nicht abgesegnet. Ich finde das sehr sinnvoll, dass man damit ab 45 anfängt. Und was wir auch wissen, ist, dass seit es dieses Screening gibt, das ist 2008 eingeführt, ist die Häufigkeit an Brustkrebserkrankungen zwar nicht, also im ersten Jahr gab es plötzlich mehr Brustkrebserkrankungen, klar, weil da wurden plötzlich ganz viele entdeckt, die sonst nicht entdeckt worden wären. Aber die gute Nachricht ist, dass seitdem die Stadien, in denen ein Brustkrebs entdeckt wurde, also sprich, wie groß ist der Tumor, hat er schon gestreut, deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, das ist ein Effekt des Screenings.
Wir kommen mal zurück zu unserer fiktiven Patientin. Also, die ist 45. Die hat verschiedene Symptome, hat noch ihren Zyklus und sie stellen fest, wow, da schwankt es heftig, da ist richtig viel los in den Eierstöcken. Und sie sagen, ich würde Ihnen eine Gestagen-Monopille verschreiben. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen im Podcast. Die bremst dann sozusagen den eigenen Zyklus, bringt wieder ein bisschen Ruhe rein. Da reden wir dann über Pillen mit dem Wirkstoff Desogestrel und Trospirenon. Das sind aber Pillen, die eigentlich kontrazeptiver sind, also Verhütungspillen. Und Verhütungspillen muss ich ja eigentlich selbst bezahlen, wenn ich über 22 Jahre alt bin.
Ja, das ist ein großes Problem. So ist es. Und diese, und das ist jetzt wieder auch eine rechtliche Bestimmung, das sind Pillen, die sind nur zur Verhütung zugelassen. Also für nichts anderes. Die sind nur zur Verhütung. Da steht drauf, zugelassen zur Verhütung. Das heißt, wenn eine Frau die kriegt, dann kriegt sie die, um zu verhüten. Und es steht nicht in der Zulassung drin zur Regulierung von Wechseljahrsbeschwerden. Dafür sind die schlicht nicht zugelassen. Wenn ich jetzt einer Patientin die auf ein Kassenrezept verschreibe, dann kommt wieder dieser Regress, 2 Jahre später, Frau Schaudig, die Pille müssen Sie jetzt bezahlen. Kann ich natürlich die Patientin anschreiben und sagen, ah, Frau Meier, ich habe da Ihnen versehentlich ein Kassenrezept ausgestellt. Das ist übrigens bei uns schon vorgekommen, dass versehentlich die Helferin oder die MFA oder vielleicht auch, weil der Doktor nicht mitgedacht hat, ich auch ein Kassenrezept ausgestellt haben. Und das ist falsch und dann da kann ich auch gar nichts machen. Das muss ich bezahlen. Da bezahle ich die Pille. Ist ein bisschen absurd.
Also Fakt ist, Desogestrel, Trospirenon muss von den Frauen selbst bezahlt werden, weil es als Verhütungspille gilt.
Ja, und das ist natürlich für die Frauen bitter, weil manche brauchen vielleicht gar keine Verhütung, aus welchen Gründen auch immer. Aber das müssen die selber bezahlen. Ich kann es auch nicht ändern.
Und dann sagen wir ja oft, ja, wenn die beiden Mittel nicht wirken, dann gibt es noch dieses Dinogest, was ja eigentlich für Endometriosefrauen entwickelt wurde. Wie ist es denn damit, wenn ich Dinogest verschrieben bekomme, muss ich das dann auch selbst bezahlen? Weil das gilt ja nicht offiziell als Verhütungspille.
Nein, aber das ist hat eben, man muss immer gucken bei der Verschreibung, wofür ist das Medikament zugelassen? Und das Dinogest ist nur zugelassen als Monosubstanz, also als diese eine Tablette, zur Behandlung von Endometriose oder Adenomyosis. Adenomyosis ist die an Endometriose in der Gebärmutterwand. Wenn die Frau nichts dergleichen hat und auch kein Verdacht besteht, also das ist so ein bisschen, wenn Verdacht darauf besteht, kann man es rechtfertigen, aber auch da muss man gucken, okay, wie ausgeprägt ist der Verdacht. Wenn kein Verdacht auf Endometriose oder Adenomyosis vorliegt, dann muss ich es auf ein Privatrezept verschreiben.
Okay, aber ich darf es verschreiben. Also weil mir schrieb eine Hörerin, die wollte gern auf die Dinogest umsteigen und die Ärztin hat das generell abgelehnt, weil sie sagte, sie haben ja keine Endometriose, also verschreibe ich die ihnen auch nicht.
Ja, vielleicht haben die aber dann nicht darüber gesprochen. Ich finde, das klingt so, dass die Patientin das als Kassenrezept wollte. Also als Privatrezept können sie alles verschreiben. Okay. Ja, aber sehen die Patienten auch, verstehe ich auch nicht so richtig ein, ist doch medizinisch indiziert, ja, aber es ist dafür nicht zugelassen.
Und wenn ich Myome habe, ganz viele Myome, wir haben ja auch mal gesagt, die Dinogest trocknet auch die Myome ein bisschen besser aus, das zählt auch nicht.
Ja, nee, die Dinogest ist nur ein bisschen, trocknet die aus, aber dafür ist sie auch nicht zugelassen. Das ist auch immer für die Pharmafirmen, wenn die ein Medikament neu zulassen, ist für die total wichtig, wofür ist es zugelassen? Und zum Beispiel bei Rieko, weil die vorhin auch schon anklang, und dann gibt es ja noch ein anderes Präparat, die Iselti, die sind beide zugelassen, initial nur für Myome und jetzt aber auch beide für Endometriose. Aber die sind teuer, weil neu die Entwicklung von Präparaten kostet immer viel Geld und die belasten dann schon das Budget. Das muss man sich überlegen. Das heißt, man wird erst alles andere versuchen und die Dinogest ist für eine Myomtherapie nicht zugelassen. Ja, dann gibt es ja noch ein anderes Gestagen, was tatsächlich zur Regulierung von Zyklusstörungen zugelassen ist. Das ist das Chlormadinon. Das funktioniert im Prinzip genauso wie diese anderen Varianten wie Desogestrel und Trospi-Pillen. Und das haben wir früher sehr viel angewandt. Und das kann man auch aufschreiben zur Zyklusregulierung. Dafür ist es zugelassen als Kassenrezept. Dann gab es aber vor 3 Jahren einen sogenannten rote Handbrief, wo gewarnt wurde, wenn man das Chlormadinon zu lange und zu hoch dosiert nimmt, macht es ein erhöhtes Risiko für Meningiome. Das sind Gehirnhauttumoren, die sind gutartig, aber man will die nicht haben, dann sind wir alle so ein bisschen zurückgeschreckt und sind damit in Verordnung drastisch zurückgegangen. Inzwischen spricht aber viel dafür, dass das wahrscheinlich für alle Gestagene gilt. Meningiome sind seltene Erkrankungen der Hirnhäute. Und da muss ich sagen, wäge ich inzwischen ab. Ich gebe wieder öfter mal Chlormadinon. Das ist dann immer noch mal so eine Ausweichgeschichte. Und wir haben ja oft auch schon darüber gesprochen, dass jedes Gestagen von jeder Frau unterschiedlich vertragen wird. Also ich habe da noch so einen kleinen Ausweichweg. Aber auch da muss ich gucken, was ist im einzelnen Fall sinnvoll.
Und also Chlormadinon
ist eine Möglichkeit.
Wird das bezahlt?
Ja, das ist eine Möglichkeit.
Wird das bezahlt?
Das wird bezahlt, weil es, da müssen Sie auch schreiben, als Diagnose Zyklusstörung, gerade in der Übergangsphase ist manchmal eine zyklische Gabe vom Chlormadinon, weil es auch den Eierstock so ein bisschen runterfährt, anders als Progesteron oder Dydrogesteron, auch eine gute Option. Also das wird bezahlt. Aber es ist eben hat, dann haben Sie diesen roten Handbrief im Nacken,
viele Ärzte,
der sagt,
nicht so
seien Sie vorsichtig.
Okay.
Ja, genau.
Aber irgendwie, das klingt so für mich auch, als wäre das Thema Perimenopause und die Ärzte müssen uns was verschreiben, so ein bisschen Privatvergnügen, oder?
Also wenn Sie mal ganz streng sind und also ich bringe jetzt mal den Begriff Off-Label ein. Also wenn ich ein Medikament verschreibe, was Off-Label ist, heißt es, ich verschreibe etwas, was dafür nicht zugelassen ist. Und da komme ich jetzt schon immer in Konflikt mit der Frage, wird es von den Kassen bezahlt oder nicht? Wenn ich was off-label verschreibe, wird es eigentlich von den Kassen nicht bezahlt. In Einzelfällen manchmal doch. Also das ist wirklich kompliziert. Da können wir auch im Einzelfall nicht eingehen. Mhm. Aber im Grunde sind alle Medikamente, selbst die ganzen Medikamente, die klassisch für Wechseljahrsbeschwerden zugelassen sind, eigentlich nur für Frauen zugelassen, die keine Blutungen mehr haben, also in der Postmenopause sind. Wenn ich das vorher in der Perimenopause verschreibe, da bin ich eigentlich schon off-label. Gott sei Dank gibt es da, habe ich jetzt noch nie so gehört, dass es einen Regress gab. Aber theoretisch wäre das möglich. Also wir sind da schon immer in so einer Grauzone. Und die Perimenopause, das muss man jetzt auch mal sagen, die ist tatsächlich stiefmütterlich in Studien und auch in den Therapieempfehlungen behandelt. Warum ist es so? Weil das so eine unglaublich variable Phase ist und das macht es auch so schwierig, das in Studien gut abzubilden. Und wir sind ja gerade dabei, die neue Leitlinie zu schreiben und haben auch da uns vorgenommen, wir wollen die Perimenopause abhandeln und stellen fest, dass wenn wir nach guten Studien suchen, die sich ausschließlich mit der Perimenopause beschäftigen, die finden wir nicht. Oder wenig. Und das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt sage ich es mal, um sozusagen für die Desogestrelpille eine Zulassung für die Perimenopause medizinisch zu kriegen, das ist ein unfassbarer Aufwand für die Firmen. Das müssen nämlich dann die Firmen leisten. Die Firmen müssen große Studien machen und belegen, dass das bei den Frauen toll ist. Und das schaffen, das dauert 10 Jahre und bis dahin gibt es dann schon wieder ein neues Medikament und das ist auch dann wiederum nicht rentabel. Das ist so blöd, die Frauen leiden dann, finde ich doof. Auf der anderen Seite sind die ja nun Gott sei Dank nicht so abartig teuer. Gerade diese Gestagen-Monopillen zum Teil, also
ich glaube so 23
ist relativ günstig.
Euro oder so.
Ja, wobei das Trospirenon, also die Slinda und auch die Dinogest sind teurer. Ich glaube, da kommt man so auf 40, 50 Euro im Quartal. Da tut es schon ein bisschen mehr weh.
Wir gehen jetzt aber mal weiter bei unserer Frau. Die nimmt jetzt die Gestagen-Monopille und dann sind die Eierstöcke so gut gebremst, dass sie einen Östrogenmangel hat. Dann sagen sie immer, nehmen wir transdermal Östrogengel dazu oder Spray oder Pflaster. Das wird aber bezahlt dann von den Kassen.
Ja, auch das ist wieder ein Ermessensspielraum. Wir werden das bei jedem Workshop bezahlen. Gefragt, schreiben Sie das dann auf Privat- oder auf Kassenrezept? Ich schreibe es auf Kassenrezept, weil die Frau hat ja einen Östrogenmangel, den will ich behandeln. Dass sie den, und jetzt beißt sich wieder die Katze in den Schwanz, dass sie den vielleicht entwickelt hat, weil ich ihr gleichzeitig eine östrogenfreie Pille gebe, da kann man natürlich sagen, ja, die macht ja eine Kontrazeption mit der östrogenfreien Pille und dann muss sie doch die sozusagen die Side-Effects dieser Behandlung auch selber bezahlen. Also da bin ich nicht päpstlicher als der Papst, aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das muss dann auch ein Privatrezept sein. Also ich mache es auf Kasse, das ist ein Ermessensspielraum. Mhm. Ich habe noch nie irgendwie Theater gekriegt, aber wäre theoretisch möglich.
Und angenommen, ich würde jetzt keine Gestagen-Monopille brauchen, sondern die Frauenärztin sagt, wir machen schon mal die bioidentische Hormontherapie, Östrogen, Progesteron, das wird auf alle Fälle bezahlt dann.
Das wird bezahlt. Jawohl, ich höre ab und zu von Kolleginnen und Kollegen, dass sie irgendwie Ärger kriegen mit ihren kassenärztlichen Vereinigungen. Also da muss, das muss man dann einfach durchfechten. Also im Groß, also ich höre das ganz selten, dass es da einen Regress gibt. Also eigentlich wird es bezahlt.
Und was ist mit diesem Dytrogesteron? Das ist ja, wir sagen, die kleine.
Auch gleich.
Wird bezahlt.
Ja, ja, das gleich. Das wird, da müssen Sie, man muss immer in die Packungsbeilage gucken, wofür ist es zugelassen. Und das Progesteron ist zum Beispiel zur Zyklusregulierung auch in der Perimenopause zugelassen. Das heißt, Sie können es 14 Tage im Monat geben. Das ist auch zugelassen im Rahmen der Kinderwunschbehandlung. Das sind dann ein bisschen andere Präparate. Das ist dann so ein bisschen eine Etikettenfrage, was steht da drauf. Aber und das Gleiche gilt fürs Dydrogesteron. Und beides ist aber auch zugelassen zum Schutz der Gebärmutter in der Postmenopause bei gleichzeitiger Östrogenanwendung. Also das ist easy und das ist auch zugelassen.
Für alle die, die mit dem Dytrogesteron nichts anfangen können, wenn Frauen Progesteron nicht gut vertragen, Kopfschmerz, Schwindel oder so eine Müdigkeit mitschleppen, können die Dytrogesteron nehmen. Sie sagen immer, ist die kleine Schwester vom Progesteron, ist praktisch vom Molekül her fast gleich, hat nur einen Knick mehr, ist sozusagen auch bioidentisch.
Ja, und ja, bioidentisch ist immer so ein schwieriger Begriff. Es ist natürlich nicht ganz bioidentisch, weil es einen kleinen Knick hat, okay, im Molekül. Aber es macht eben keine Wirkung im Hirn, was Vor- und Nachteile hat. Es macht eben nicht müde, was ja viele Frauen beim Progesteron gut finden. Dafür macht es aber auch keinen Schwindel, keinen Überhangeffekt, keine Kopfschmerzen, was manche Frauen mit geschlucktem Progesteron haben.
Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen fortgeschritten in der Postmenopause oder so letzte Perimenopause-Runde und merke so, vaginal wird es irgendwie ganz schön trocken. Ich habe auch ständig Blasenentzündung. Da sagen wir ja, Östriolcreme oder Östriolzäpfchen vaginal verwenden. Wird das bezahlt?
Das wird bezahlt. Dann gab es mal, das ist schon Jahre her, haben Frau Schwenkhang und ich sogar mal bei den Berater-Apothekern der AOK einen Vortrag gehalten, die nämlich gesagt haben, wenn die Frau systemisch Hormone nimmt, ich sag's jetzt mal, ein Östrogengel und Progesteron oder Dydrogesteron dazu, dann braucht die nicht noch zusätzlich für die Scheide was. Da gibt's aber Studien, die sagen, ein Teil der Frauen, da reicht es einfach für die Scheide nicht. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir ja nicht so hochdosiert mehr mit Östrogenen behandeln, systemisch, und dann kommt einfach bei einem Teil der Frauen nicht genug an. Das ist unterschiedlich von Frau zu Frau, aber es kann durchaus sein, dass die systemische Wirkung für die Scheide nicht ausreicht und dann wird auch zusätzlich Östriol gegeben. Das machen wir ganz oft. Also Gel und Progesteron oder Dydrogesteron plus lokal Östriol, bei manchen auch Östradiol, gibt es auch ja ein paar wenige Präparate. Das wird aber alles bezahlt. Das ist alles eine Kassenleistung.
Okay. Und dann hatten wir in einer Folge auch mal über diese DHEA-Zäpfchen gesprochen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen was Spezielles. Und da haben Sie gesagt, der Körper macht selbst daraus Östrogen und auch ein bisschen Testosteron. Und manchen hilft das auch für den Beckenboden. Wie komme ich denn an die Zäpfchen ran?
Die sind theoretisch zugelassen, aber nicht als Kassenleistung. Also da wissen Sie, da gibt es so einen Ausschuss, der gemeinsame Bundesausschuss GBA, da sitzen dann Experten oder von der Regierung bestimmte Menschen und die entscheiden, hat es einen Zusatznutzen oder nicht. Wenn es einen Zusatznutzen hat, kriegt es eine Kassenzuleistung. Wenn die sagen, na, wir haben doch was wie Östriol, das braucht es doch nicht zusätzlich, dann wird eben gesagt, okay, wenn die Frau das will, kann sie es machen, aber es ist keine Kassenleistung. Also die DHEA-Zäpfchen sind keine Kassenleistung, die werden auf Privatrezept verschrieben, aber sie sind verschreibungsfähig und verschreibungspflichtig wiederum. Also Sie können die nicht ohne Rezept kaufen, Sie brauchen Rezept. Die haben auch den kleinen Nachteil, dass man die täglich anwenden muss und nicht ein-, zweimal die Woche, wie die Östriol-Geschichten. Das ist für uns ein Ausweichpräparat, wenn das andere nicht funktioniert, und es hilft auch bei manchen Frauen, aber es muss sie selber bezahlen. Ist auch nicht ganz billig.
Okay, jetzt fiel schon mal das Wort Testosteron. Gucken wir uns das mal an. Da haben wir auch schon im Podcast gesagt, es gibt bisher in Deutschland kein zugelassenes Medikament für Frauen. Wenn man das verschreiben will, muss man das in Spezialapotheken anmischen lassen. Und Sie haben gesagt, es gibt so Fälle, Eierstocksentfernung, da wird das sogar in den Leitlinien empfohlen, dass die Frauen Testosteron bekommen, wenn sie Libido-Probleme haben?
Also vielleicht ganz kurz, in den Leitlinien steht drin, ja, ist wichtig, Testosteron ist nur empfohlen bei sexueller Störung, die die Frau belastet. Mhm. So, das ist so der Text. Ja, und dann wird es durchaus auch empfohlen, das trifft häufiger auf bei Frauen nach einer Eierstockentfernung, weil die keine Testosteronproduktion mehr haben. Also empfohlen nur bei sexuellen Störungen, und da muss man vorher auch nochmal eine ausführliche Sexualanamnese machen. Also woran liegt es, was genau, wo genau fehlt es? Liegt es vielleicht an der Beziehung, liegt es an Stress, Depression, was immer. So, wenn ich aber den Eindruck habe, so, das kann ich alles ausschließen und die Frau hat niedrige Testosteronspiegel, dann kann ich Testosteron verschreiben. Aber es war noch nie eine Kassenleistung. Es gab ja mal vor, war es schon 15 Jahre her, ein Pflaster auf dem Markt, was genau zu diesem Zweck zugelassen war, nämlich Behandlung sexueller Störungen. Und das war auch keine Kassenleistung, weil der Gesetzgeber sagt, Sex ist Privatvergnügen.
Okay.
Und es ist kein, ja, ist ja, so, ja, 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 also das ja, ist kein,
ist nicht
eine Befindlichkeit und so, ist nicht, ja, beziehungsweise ist nichts, was eine medizinische Krankheit darstellt, und das ist das Privatvergnügen. Das heißt, selbst als es ein zugelassenes Präparat gab, war es keine Kassenleistung. Und deswegen ist natürlich das Angemischte schon gleich gar keine Kassenleistung. Und es ist jetzt in England eins auf dem Markt, in Australien gibt es auch wieder eins, es ist auch ein Pflaster da wieder, aber das wird auch, da kann ich Ihnen sicher sagen, auch zukünftig keine Kassenleistung sein. Dazu kommt, dass wir diese Gele, die wir anmischen lassen, da ist man auch dazu gehalten, das sagen die Empfehlungen, dass man darunter den Testosteronspiegel kontrolliert, weil man auf keinen Fall zu hoch dosieren will. Das wäre dann Doping, ehrlich gesagt. Und das heißt, auch das ist eine Igel-Leistung.
Der Test
ist nicht so wahnsinnig teuer.
Der
Testosteronspiegel kostet ungefähr 20 Euro. Wir machen das immer so, dass wir einmal vor Beginn der Behandlung gucken, wie ist der Spiegel. Es ist jetzt nicht so, dass alle Frauen mit einem niedrigen Testosteronspiegel keine Libido haben. Eben, das ist alles gar nicht so unbedingt. Es gibt Frauen, die haben niedrige Spiegel, sagen, nee, das funktioniert alles super. Aber wenn die normale oder hohe Spiegel hat, dann ist ja eine Testosterongabe sinnlos, weil ich ja maximal in den oberen physiologischen Bereich therapieren will oder allenfalls knapp drüber. Das heißt, dann soll man nach 6 Wochen und nach 12 Wochen einmal Testosteronspiegel bestimmen, mit der Patientin besprechen, bringt es ihnen was oder nicht. Wenn die nach 12 Wochen sagt, das bringt mir gar nichts, dann enden wir das Ganze. Wenn die aber sagt, nee, es ist ein echter Unterschied, dann macht man es weiter. Alles keine Kassenleistung. Und dann macht man auch immer regelmäßig Tests des Testosteronspiegels, zumindest mal so alle 3 bis 6 Monate.
Und das muss die Frau
und
dann
guckt,
jedes
sind
Mal
wir dann
selbst
noch richtig
bezahlen.
Muss sie alles selber
okay.
zahlen, ja.
Okay. Diese Medikamente, Riego und Iselti, die sind jetzt schon mehrfach zur Sprache gekommen und wo Sie gesagt haben, die sind so unheimlich teuer. Erklären Sie doch mal kurz, wann würden die sozusagen ins Spiel kommen?
Naja, wenn Sie sich überlegen, bei Endometriose, die Standardtherapie ist die Denogest-Monopille. Das wird man immer erst versuchen. Und es steht auch in der Zulassung für die Medikamente drin, dass man die dann einsetzen darf, wenn andere Therapieoptionen versagt haben. Das beide Präparate, das Rijeko und Iselti, was machen die? Die blockieren sozusagen die Stimulationshormone aus der Hirnanhangsdrüse. Das heißt, die werden gar nicht mehr ausgeschüttet. Das Dienogest macht es auch, aber nicht so aus, wie soll ich mal sagen, nicht so stark. Da ist sozusagen Rijeko und Iselti, die sind einfach dann nochmal richtige Klopper, sage ich jetzt mal. Also die machen wirklich, da passiert gar nichts mehr an der Hypophyse. Deswegen sind die aber auch noch effektiver. Und es gibt Studien, dass sie eben effektiver sind als diese herkömmlichen Präparate. Dennoch wird man erst mit einem Dienogest-Präparat versuchen zu behandeln. Wenn die Frau dann sagt, es geht mir immer noch schlecht, ich bin nicht beschwerdefrei, dann eskaliert man sozusagen die Stufe und gibt das Rijeko oder Iselti. Welches ich gebe, ist zu kompliziert,
ja,
das
ja,
zu erklären.
Ja, ja.
Und die sind aber schon teuer. Also Sie können sich überlegen, das Rijeko kostet 280 Euro im Quartal und das Iselti 320 Euro im Quartal. Das ist schon ein Wort, denn das Dienogest kostet ungefähr 40, 50 Euro im Quartal. Ungefähr. Das heißt, es ist 5 oder 6 oder 8 Mal so viel und belastet dann auch das Budget. Für Myome haben wir aber keine so richtig zugelassene Therapie. Insofern bei Myomen muss man dann einfach entscheiden, wie ausgeprägt ist der Leidensdruck, wie ist die Gesamtsituation, ist es gerechtfertigt, das jetzt zu geben. Das heißt, es muss schon ein hoher Grund dafür sein, dass ich es behandle. Das heißt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
Und bei Endometriose, also bei den Patientinnen, wo das andere nicht wirkt, würde es auch bezahlt werden von den Kassen?
Bei Endometriose wird es bezahlt, wenn das andere nicht funktioniert. Genau.
Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau keine Endometriose hat und bei der wirken aber diese Gestagenpillen nicht, weil sich die Eierstöcke wie wild dagegen wehren, ausgebremst zu werden, und dann würde die Ärztin sagen, ich gebe Ihnen eins dieser Medikamente, dann müsste ich das selbst bezahlen?
Also das ist übrigens, da wird sich die Ärztin schon sehr schwer tun, weil es dafür gar nicht zugelassen ist. Ja, also dafür ist es einfach in keiner Weise weder untersucht noch zugelassen. Sie haben völlig recht, theoretisch. Ich merke schon, Frau Simons, Sie sind echte Expertin. Es gibt Situationen.
Es gibt ja harte Fälle.
Also ich sage jetzt mal, ich habe gestern gerade eine Patientin gesehen, die kam völlig verzweifelt vor 3-4 Monaten in die Praxis. Die hatte das komplette Perimenopausenprogramm, alle Symptome, da ging es total schlecht. Die Psyche war im Eimer, Schlaf schlecht, alles ganz schlecht. Aber sie hat außerdem noch massive Probleme mit ihrer Gebärmutter und Blutung gehabt. Dann habe ich die untersucht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es eine Adenomyosis oder Myome waren. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube, Sie sind jetzt der echte Kandidat für Rieko. Weil ich eine Zusatzindikation hatte. Nicht die Perimenopause, sondern Myom oder Adenomyosis. Ja, Verdacht auf beziehungsweise sichtbare Myome. Da habe ich tatsächlich jeden Grund, ihre Rieko zu verschreiben. Und die kam jetzt auch wieder. Und jetzt kommt Frau Simonsen, die sagt, das müsste doch dann auch funktionieren. So ist es. Die hat nämlich gesagt, meine ganzen Menopausengeschichten sind auch verschwunden. Blutungen sind weg. Die hatte eben auch extrem starke Blutungen. Das ist natürlich schön. Jetzt kann man ganz böse sein und sagen, na, dann könnten wir doch auch die Gebärmutter entfernen. Einmal die Gebärmutter entfernen ist wahrscheinlich wirtschaftlich billiger als jetzt 3 Jahre. Die wird jetzt das Rieko vielleicht für 3 oder 4 Jahre nehmen. Das können Sie mal ausrechnen.
Ja, aber bei der Gebärmutter haben wir ja nur die Blutung und die Hormonschwankung der Eierstöcke haben wir ja dann
so
trotzdem.
Sieht es aus, aber da interessiert sich die Kassenärztevereinigung nicht dafür. Nein, okay. Ist denn egal.
Okay. Also, und weil die so enorm teuer sind, wird praktisch dieses Budget, was ich habe, für den Monat gleich belastet. Dann habe ich 3 ja. Rieko-Frauen und dann kann ich den anderen nichts mehr verschreiben.
Grob gesagt. Naja, was Sie dann vielleicht kriegen, dann kriegen Sie erstmal einen Warnbrief. Sie sind schon 300% über Ihrem Budget. Also wir haben am Anfang immer noch gekriegt, wir waren irgendwie nach 3 Wochen schon bei 1000% unseres Budgets mit den ganzen Hormonen. Aber mittlerweile haben wir ja mit denen durchgefochten, dass es geht.
Weil Sie eine Spezialpraxis sind und ja hauptsächlich solche Frauen sehen. Ja. Genau.
Und wenn Sie so einen Regress kriegen, dann können Sie den schon argumentativ abwehren und sagen, also hören Sie zu, zufällig haben sich da 3 Frauen eingefunden, wo ich jeden Grund hatte, den Rieko oder Iselti zu geben, dann können Sie das schon rechtfertigen. Es macht Arbeit und es ist Nervkram. Und jetzt müssen Sie immer noch überlegen, Sie kriegen für die Patientin 17 Euro, wenn Sie eine Krebsvorsorge machen, vielleicht noch ein bisschen mehr, und die kriegt ein Präparat für 300 Euro, wofür sie sich dann krumm machen müssen. Ich meine, ich will jetzt mal so ein bisschen Verständnis für die Ärztinnen und Ärzte einholen.
Und ich glaube, dass, und ich meine, Sie haben ja schon damit jetzt Erfahrung. Sie sind eine Spezialpraxis, eine normale, niedergelassene Frauenärztin. Die weiß ja nicht, was dann auf sie zukommt und denkt sich, naja, dann bin ich mal lieber vorsichtig mit dem Verschreiben. Weil auf den ganzen Zinnober habe ich dann irgendwie auch keine Lust, ne, mich da zu rechtfertigen.
Ich kann es verstehen. Ja, dafür gibt es natürlich viele Fortbildungen. Und wenn man dann mal schon sowas sieht, wie ich die gestern, die eigentlich plötzlich sagte, ich bin ein neuer Mensch, dann denken sie, oh, das ist ja cool. Makes my day. Ja, ich war selber ganz begeistert. Aber das ist natürlich auch nicht immer so. Es ist jetzt nicht so, dass alle das toll finden. Und man muss es im Einzelfall entscheiden. Das ist natürlich das ganze Problem mit allen neuen Medikamenten, die wir haben. Die Entwicklungskosten für Medikamente sind extrem hoch. Jetzt kann man sich über die Pharmaindustrie aufregen und sagen, die verdienen zu viel Geld. Naja, die müssen im Schnitt 10 Präparate durchtesten, bis zur Zulassung schafft. Und das kostet unglaublich viel Geld und dadurch wird dieses eine von den 10, was vielleicht es schafft zur Zulassung, leider teurer, weil da zahlt man, wenn man so will, die vergeblichen Versuche für die anderen mit. Und das zahlt der Pharmafirma ja keiner. Das zahlen die selber. Und deswegen sind neue Medikamente
teuer. Ja, die verdienen ja dann hinterher auch viel Geld damit. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht.
Ja, das
müssen wir kein Mitleid haben.
Nein, wir müssen jetzt nicht in Tränen ausbrechen. Aber ich will nur sagen, das erklärt, warum die Präparate so teuer sind. Ich bin da auch durchaus kritisch und denke manchmal, das könnte man auch anders machen. Aber so ist es.
Dann kommen wir mal zu dem nächsten Medikament, über das wir in Folge 29 gesprochen haben. Da ging es um unser Bauchfett und um den veränderten Stoffwechsel. Dann in den Wechseljahren, auch in der Postmenopause, wo dann viele Frauen sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie innerhalb von 2 Jahren 10 Kilo zugenommen. Und dann fiel das böse Wort Insulinresistenz in diesem Podcast. Und sie haben gesagt, ja, ich verschreibe dann auch ganz gern, oder was ganz gut hilft, besser gesagt, ist Metformin. Wie ist denn das mit Metformin? Darf das eine Frauenärztin auf Kassenkosten verschreiben?
Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das darf man nur auf Kassenrezept verschreiben, wenn die Patientin Diabetes hat. Also wenn sozusagen die Insulinresistenz schon zum Diabetes geführt hat, also ein manifester Typ-2-Diabetes. So, das ist die schlechte Nachricht. Ich kann es nur auf Privatrezept verschreiben. Die gute Nachricht ist, es ist super billig.
Okay.
Ja, deswegen wird es da auch, obwohl es total sinnvoll ist, keine Studie geben, weil keine Firma wird für ein Präparat, was fast nichts kostet, so viel Geld ausgeben. Und jetzt muss ich, also, und das kostet im Quartal, selbst die höchste Dosis, keine 20 Euro. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Problem. Neulich war riesiger Aufruhr, es war sogar in der Tagesschau, dass Metformin vom aussteht. Warum? Weil es eine neue EU-Verordnung gibt, die will, dass die Pharmafirmen die Präparate so designen, dass möglichst wenig von dem Zeug im Abwasser erscheint. Um das zu machen, müssen die Firmen mehr Geld bei der Herstellung ausgeben und das müssten sie auf den Preis draufschlagen. Und es wird noch komplizierter. Jedes Medikament hat so eine Preisdeckelung, insbesondere wenn es schon lange zugelassen ist. Das Metformin gibt es schon seit über 100 Jahren. Deswegen ist es auch so billig. Und wenn jetzt die Firmen die Zusatzkosten für diese Abwasserprobleme draufschlagen, dann übersteigen sie die Deckelung und dann dürfen sie so, dann zahlen die drauf. Das heißt, dann kostet die Herstellung mehr, als sie verlangen können. Und was machen die Firmen? Die sagen, dann machen wir es eben nicht mehr. Und das wäre natürlich ein Drama, wenn Metformin, das ist eines der 100 essentiellen Medikamente laut WHO und hat ganz viele Vorteile bei vielen Patienten. Wenn das es plötzlich nicht mehr auf dem Markt gibt, das fände ich ein Drama. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich das entwickelt hat. Da wollten also alle die Diabetesgesellschaften wollten Eingaben machen. Also die Lösung wäre natürlich, dass man quasi für dieses Präparat dann die Deckelung nach oben schraubt. Aber Sie sehen, da gibt es ganz viele Dinge. Also ich finde Metformin für viele Frauen total sinnvoll. Manche können besser abnehmen, aber es verändert auch den Stoffwechsel sinnvoll. Manche schwitzen weniger. Es ist auch eine präventive Maßnahme, hat auch tatsächlich einen präventiven Aspekt, wenn man eine Insulinresistenz hat gegen Brustkrebs, gegen Gebärmutterschleimhautkrebs. Es verbessert die Herz-Kreislauf-Situation. Also es ist schon für die Frauen, die eine Insulinresistenz haben, sinnvoll. Und da muss ich gestehen, die 18 Euro in 3 Monaten, die müssten eigentlich drin sein.
Wer jetzt das Thema spannend findet, in Folge 29 mit Professor Blüher sprechen wir da ausführlich drüber und ich verlinke die Folge auch nochmal in den Shownotes. Dann sind wir noch bei einem anderen Medikament und zwar dieses hormonfreie Medikament gegen Hitzewallungen, Fezolinetant. Und Sie haben schon erzählt, es kommt bald ein neues auf den Markt, Ilinzanetant heißt das dann.
Jawohl,
wie ist das mit denen?
Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es tatsächlich eine interessante Entwicklung, dass für das Fezolinetant, die haben jetzt die Genehmigung dafür, dass es, also ich gebe jetzt zu, ich kann das auch nicht so richtig erklären, aber wenn man das so kodiert als Arzt, dass es eine Praxisbesonderheit ist, weil die Patientin eben Hormone nicht verträgt und, dann ist es tatsächlich rausgenommen aus dem Medikamentenbudget. Das ist natürlich durchaus attraktiv, wenn man da ein Präparat hat, was sozusagen teuer ist. Also es kostet im Moment, ich habe nochmal nachgeguckt, etwas über 200 Euro im Quartal. Also deutlich teurer als eine herkömmliche Hormontherapie, dass man da diese Praxisbesonderheit geltend machen kann. Ich weiß nicht, inwieweit es schon sich rumgesprochen hat. Die Firma vermittelt das natürlich, logischerweise, denn es ist ja für die von Vorteil, die Schwelle, das zu verschreiben, ist geringer. Ob das Elinzanetant das auch kriegt, das wissen wir noch nicht. Das ist ja noch gar nicht auf dem Markt.
Also wenn Sie das jetzt bisher verschrieben haben, war das dann ein Kassenrezept?
Ja.
Okay. Und für jede Frau, die irgendwie mit Hormonen nicht klarkam oder Hormone nicht nehmen wollte oder Vorerkrankungen hatte?
Also es ist zugelassen auf jeden Fall für Frauen, die eine Kontraindikation haben, wobei wir dann wieder das Problem haben, dass dann im Beipackzettel steht, bei Patientin mit Mammakarzinom nicht empfohlen, dann nicht getestet. Das ist wiederum eine rechtliche Bestimmung. In den Studien waren durchaus Mammakarzinom-Patienten drin. Und das ist auch aus meiner Sicht die größte Gruppe bei meinen Patienten, die das kriegen. Wir machen das. Es läuft eine Studie, wo das nochmal explizit untersucht wird. Beim Elinzanetant gibt es die Studie bereits. Das ist natürlich, wenn Sie so wollen, Vorteil von dem Präparat. Ich weiß noch nicht, wie teuer es sein wird. Und ich weiß auch nicht, ob es diese Praxisbesonderheit kriegen wird. Das wissen wir noch nicht. Aber im Grunde genommen gebe ich es allen Frauen, die keine Hormone nehmen dürfen, auch den Brustkrebsfrauen. Und dann gibt es vielleicht Frauen, die auf keinen Fall Hormone nehmen wollen, aus Gründen, warum auch immer. Und auch da ist es theoretisch eine Kassenleistung.
Okay. Wir kommen nochmal zu diesem Thema Regress. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Mail von einer Frauenärztin aus dem Norden. Die hatte diese Regressforderung auf dem Tisch, sollte mehrere tausend Euro zurückzahlen an die Kasse, weil sie zu viele Hormone verschrieben hat.
Ja, das ist ja doch auch ein sehr spezieller Fall mit diesem Regress. Wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Budgets für verschiedene Bereiche, also für Medikamente, für Leistung und. Bei den Medikamenten ist es so, dass wir ein Budget haben für Medikamente, die wir verschreiben dürfen. Und wenn wir zu viel verschreiben, vermeintlich, und das bedeutet deutlich über dem Durchschnitt des Durchschnittsarztes liegen, dann kann es sein, dass wir einen sogenannten Regress kriegen. Regress klingt ja so, als wäre das was, dass ich was zurückzahlen muss, was ich bekommen habe. Aber in dem Fall ist es ganz absurd. Ich habe dafür ja nichts bekommen. Ich habe meinen Patienten Medikamente verschrieben. Das Geld hat der Apotheker gekriegt. Und jetzt, weil ich viel zu viel verschrieben habe, soll ich jetzt plötzlich das Geld für die Medikamente meiner Patienten bezahlen. Ich finde das sehr absurd, ehrlich gesagt. Aber da gehen die natürlich her, die gucken sich immer den Durchschnittsarzt an. Und wenn man da deutlich drüber liegt, weil man so viele Wechselgaspatienten hat, weil man eine gute Ärztin ist und den Patienten zuhört, das ist schon eine tricky Situation. Man muss das dann im Einzelfall rechtfertigen und sagen, deswegen und deswegen. Das muss man durchkämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit nicht durchkommt. Mit der Begründung zum Beispiel, ich bin jetzt älter, meine Patientinnen sind älter und die haben jetzt alle Wechseljahre. Also, aber es ist mühsam und anstrengend. In den meisten Fällen kann man es abwehren. Es sei denn, die Kasse weist einem nach, dass man jetzt zum Beispiel eine Antibabypille auf Kassenrezept verschrieben hat. Ich meine, da kommt man einfach nicht raus, ne? Aber wenn Sie sagen, okay, meine Patienten brauchen halt alle Östrogengel, das müssen Sie aber im Einzelfall begründen. Es kann sein, dass Sie jede Patientin begründen müssen.
Ja, toll. Frau Schaudig, wollen wir noch mal kurz darauf schauen, was mich das kostet, wenn ich zum Beispiel einen Brustultraschall oder eine Gebärmutterultraschall privat bezahle? Ist das teuer?
Also das macht natürlich jeder Arzt ein bisschen anders oder jede Ärztin. Also bei uns, ich kann es so sagen, wenn wir im Rahmen der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen Ultraschall anbieten, dann kostet der bei uns 40 Euro. Ich weiß, dass es auch Ärzte gibt, da kostet er 50 Euro, aber sowas in dieser Größenordnung. Und ich glaube, für den Brustultraschall ist es eine ähnliche Größenordnung. Wir machen den nicht, deswegen kann ich nicht sagen, was wir dafür nehmen, aber so ungefähr in dieser Größenordnung. Dann gibt es vielleicht nochmal on top, das haben wir auch gar noch nicht erwähnt, die Knochendichtemessung, die in bestimmten Fällen eine Kassenleistung ist. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Radiologen, die einfach als Kassenleistung gar nicht anbieten, die muss man selber bezahlen, ist aber auch auf jeden Fall unter 100 Euro. Und das muss man ja auch nicht dauernd machen. Das macht man mal mit um die 50, ist, finde ich, gut investiertes Geld.
Ja, man bekommt das irgendwie, glaube ich, nur auf Rezept, wenn es irgendwie eine krasse Vorgeschichte in der Familie gab.
Ja.
Und genau. Frau Schaudig, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Wir haben wieder viele Fragen beantwortet. Danke, dass Sie uns das alles so ausführlich auch erklärt haben. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ja, tschüss, Frau Simonsen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und auf die nächste Folge, da freuen wir uns schon sehr, denn wir sprechen über Schlafstörungen in den Wechseljahren und was man dagegen tun kann. Nicht schlafen zu können, das ist extrem belastend und wirkt sich auch negativ auf unsere Gesundheit aus. Wir haben uns den renommierten Schlafforscher Professor Ingo Fietze von der Berliner Charité eingeladen. Er forscht nicht nur zu diesem Thema, sondern er behandelt auch Frauen und Männer mit Schlafproblemen in seiner Sprechstunde. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Lasst gern ein paar Sterne und Bewertungen für uns da. Und wie immer gilt, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch weiter gern euer Feedback schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und zum Schluss gibt's natürlich wie immer noch einen Hörtipp von mir. Diesmal geht's um einen Wissenschaftspodcast, der heißt IQ, Wissenschaft und Forschung. Und die Kolleginnen und Kollegen dort, die befassen sich mit vielen spannenden Fragen rund um Naturwissenschaft, Gesundheit, Umwelt, Raumfahrt und vieles mehr. Da geht's um neue Medikamente, künstliche Intelligenz, von Vulkanen bis zu den erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere. Und in einer Folge, da geht es auch um die Hormonersatztherapie. Chancen, Risiken, Mythen. Hört gern mal rein, den Link zum Podcast, den stellen wir euch in die Shownotes. Den Podcast IQ, Wissenschaft und Forschung, könnt ihr ebenso wie uns hormongesteuert kostenfrei in der App der ARD Audiothek hören.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.